Bleibend ist deine Treue. Ich wünsche Ihnen einen ganz gesegneten Sonntagmorgen. Schön, dass wir uns unter Gottes Treue, die jeden Morgen neu ist, versammeln dürfen. Und ich grüße Sie mit dem Wochenspruch der neuen Woche. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Gnade, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wir singen zu Beginn eben dieses Lied, das Schwester Doris gerade als Vorspiel gespielt hat. Das ist die Nummer 75 in ihrem Buch. Bleibend ist deine Treu. Und ich bitte Sie, dass Sie Ihren Mundschutz zum Singen anlegen. Leider müssen wir das noch. Wir freuen uns nicht nur über Gottes Treue, sondern auch über Kurt Schneck, der heute Morgen bei uns ist. Er kam vorgestern aus Berlin zu uns und ist diese Woche da und hält uns eine Bibelwoche. Vielen Dank, Herr Schneck, dass Sie da sind und uns heute den Gottesdienst halten. Und jetzt möchte ich Ihnen Worte aus Hebräer 11, Vers 8 bis 10 lesen. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch den Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wir singen nochmal ein Lob- und Danklied, die Nummer 66. Ich singe dir mit Herz und Mund, und weil die Strophen so kurz sind, singen wir alle sechs. Nummer 66, alle sechs Strophen.
Ja, darf alle auch von meiner Seite her ganz herzlich begrüßen an diesem Morgen zu diesem Gottesdienst. Und ich möchte zuerst mit uns beten, ehe wir einsteigen ins Thema. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für einen neuen Tag, einen Tag, der dein Tag ist, Tag der Begegnung, wo du uns ganz besonders nahe sein möchtest, auch wenn du in unseren Herzen bist. Wichtig ist doch auch, dass wir als Gemeinschaft zusammenkommen dürfen und dass wir miteinander allemal mehr von dir haben als jeder von uns allein. Und so danken wir dir dafür, dass du uns dienen möchtest mit deinem Wort, mit dem, was du uns zu sagen hast über unser Leben. Danken für dein gutes Wort und bitten jetzt um Segen beim Reden und beim Hören. Amen. Das Thema für heute Morgen wird sein: Abraham, Gott setzt in Bewegung. Mit dem Untertitel: Und Glaube bleibt in Bewegung. Lesung aus Hebräer 11 haben wir schon vernommen und ich steige direkt ein. Erstens der Ruf oder diese Berufung. Nun, es muss ein unwahrscheinlich machtvolles Wort gewesen sein, das den Abraham da erreicht hat. Auch ein sehr liebevolles Wort, dass dieses überwältigende Vertrauen schafft, das ihn aufbrechen lässt. Sein Wort, mit dem Gott den Abraham aus allem herausruft, was bisher sein Leben ausgemacht hat, auch aus dem, was über ihn verfügt oder verhängt war und was auch leicht zum Verhängnis werden kann. Und da war auch bei ihm manches, das konnte er sich gar nicht aussuchen. auch bei ihm die Gefahr, nicht zu leben, sondern gelebt werden. Bestimmt werden von dem, was andere über mich bestimmt haben. Die Eltern, die man sich nicht aussuchen kann. Das Vaterland nicht. Die Kultur und die Mentalität, die damit verbunden sind, das alles haben wir nicht in der Hand. Und viele Gedanken, die wir denken, die werden zuallererst von anderen vorgedacht. Die Überzeugungen, denen wir folgen, Muster, denen wir gehorchen. So vieles scheint unentrinnbar festgelegt. Aber dann erreicht ihn dieses Wort aus einer anderen Welt. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich mache etwas aus dir, Abraham. Ich mache jemanden aus dir, der Spuren hinterlassen wird. Das Ende deines Lebens wird nicht ein Grab sein. Ich bin immer wieder unterwegs und mache manchmal auch Spaziergänge, und nicht, weil ich eine makabere Neigung habe, aber manchmal gehe ich dann auch ganz gerne auf Friedhöfe, und es ist für mich immer spannend, so einen Namen zu sehen, weiß ich nicht, Anna Berger, 1920 bis 1990 oder was auch immer. Ein Name, das Geburtsjahr und das Todesjahr und das Leben dazwischen ausgedrückt in so einem Bindestrich. Und der schaut irgendwie noch aus wie ein Minus. Da wird man schon nachdenklich. Nein, dein Ende wird nicht ein Grab sein. Wenn man deinen Namen nennen wird, wird man an mich denken, sagt Gott. Man wird vor allem meine Geschichte mit dir erzählen. Die Denkmäler werden nicht dir gesetzt, aber ich mache dich zu einem Segen für viele. Durch dich, Abraham, kommt von mir etwas Gutes in die Welt, etwas Gutes von mir, das diese Welt unbedingt braucht, und durch dich möchte ich der Welt zeigen, sagen, erklären, was ich ihr zu geben habe. Du wirst dein Leben nicht umsonst gelebt haben. Und ich habe mehr für dich als geboren werden, aufwachsen, Beruf, Haus, Frau, Kinder und dann älter und müder werden, und im Hinterkopf immer diese seltsame Frage an: Wozu denn das Ganze? Was ist denn der Sinn von all dem? Aber ich bin bereit, dafür zu sorgen, dass dieses dein einziges Leben Bedeutung hat, Sinn hat. Und durch dich werde ich mich dieser Welt bekannt machen, und das wird ihr zum Segen sein. So, und jetzt geh los. Zweitens, Abraham nimmt Gott das ab und bricht auf. Und durch den Glauben, sagt unser Lesungstext, wurde Abraham gehorsam. Im biblischen Denken gehören Glaube und Gehorsam untrennbar zusammen. Das Wort, das ihn erreicht, ruft zum Glauben, und der Glaube beweist sich dann im Gehorsam. Glaube erschöpft sich nicht in einem Bekenntnis. Wir glauben nicht, was wir glauben immer nur, was wir tun. Darum heißt es im Neuen Testament auch nachfolgen, nicht nachdenken. Man tut es oder man lässt es bleiben. Man bricht auf oder man bleibt hocken. Dazwischen gibt es nichts. Gehorsam, das ist die Folge des Glaubens. Gehorsam ist dann nicht nur eine Gesinnung, das drückt sich bei ihm aus in einem Lebensstil. Darum ist das Dritte: Durch den Glauben ist ein Fremdling gewesen. Es wird fast sein Markenzeichen: Wandern, umherziehen, nicht sesshaft werden, sich nicht niederlassen und endgültig häuslich einrichten. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die redet von Abraham als der Wanderer, der Migrant, dass er ein umherziehender Aramäer war. Unser Text sagt uns nun, er ist ein Fremdling gewesen. Fremdling heißt nichts anderes: Er hat seine Wurzeln nicht in dem Land jetzt, in dem er lebt. Er ist hier nicht wirklich zu Hause. Er hat sich nicht restlos mit seiner Umgebung identifiziert. Er mag seine Umgebung durchaus verstehen, aber er wird von ihr nicht wirklich verstanden. Er verachtet nicht, wo er sich niederlässt, aber er kann sich auch nicht daran verlieren. Drum ist Fremdsein auch immer etwas Schmerzhaftes. Er kann sich nicht anbiedern. Und das tut manchmal sehr weh, wenn man anders sein muss. Er lässt sich auch nicht assimilieren, aufsaugen, gleichschalten, inkulturieren. Insgesamt scheint Abraham überhaupt schlecht integriert. Denn wenn er einer von ihnen werden will, dann muss er auch ihre Götter annehmen. Andere Götter bedeuten aber auch immer ein anderes Leben. Andere Götter fordern andere Opfer, lassen dann auch das Herz für andere Dinge schlagen. Das war so oft das Ende großer Anfänge. Nach dem mutigen Aufbruch den Göttern des Landes verfallen. Abrahams Herz schlägt für etwas anderes. Fremdling sein heißt nicht merkwürdig sein. Hier ist nicht die Rede von einem kirchlich frommen Sonderling mit fremdartigen Gebaren. Fremdling ist er, weil er von Grund auf anders ist. Nicht die Herren dieser Welt. Ein anderer hat hier das letzte Wort. Ein anderer erhebt den letzten Anspruch auf das Leben. Es sind andere Ziele, andere Kräfte, andere Sorgen, andere Freuden. Und das Sichtbare dieser Welt hat dann kein wirkliches Gewicht, dafür aber die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Die bekommt er zu sehen. Was selbstverständlich scheint in dieser Welt, das sind alles nur Belanglosigkeiten. Sekunde. Technischer Fehler. Übrigens, für seine Kinder hat er auch keine bessere, gesichertere Zukunft. Seine Nachkommen, Isaac, Jakob, hausen immer noch in Zelten. Dieses "Ihr sollt es einmal besser haben", das fällt hier weg. Und jetzt ein vierter, ganz wichtiger Punkt. Abraham ist ein Wanderer. Und wohin das führen würde, das wusste er nicht. Er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Das ist jetzt nicht die Ruhelosigkeit von jemandem, der sich nicht festlegen kann und der sich dann in diesen vielen zahllosen Möglichkeiten verliert. Wir reden in unserer Zeit von Multioptionsgesellschaft. Zahllose Möglichkeiten, zahllose Angebote, zahllose Wege, zahllose Türen, die man durchschreiten kann, Räume, die man betreten kann, und du weißt gar nicht, was du dir da aussuchen sollst. Nein, er ist nicht einfach ruhelos und verliert sich nicht in den zahllosen Möglichkeiten. Wanderer heißt bei ihm, er ist bereit, auf Sesshaftigkeit zu verzichten. Er ist ein Mann, der nicht besessen ist von seinem Besitz. Besitz ist das, wo man drauf sitzt. Dass man eben besitzt. Abraham bleibt in Bewegung, mobil, nicht etabliert, hat sich nie endgültig häuslich niedergelassen, nie gesagt, hier kriegt mich jetzt keiner mehr weg. Wie gesagt, diese Welt, dieses Land, das ist ihm nicht die letzte Heimat. Aber wir sehen etwas anderes in seinem Leben und dem möchte ich jetzt noch etwas nachgehen. Stationen auf dieser Wanderschaft. Es gibt so etwas wie eine Wegkarte seines geistlichen Lebens und Werdens. Denn das sind immer wieder Orte, wo er Altäre aufgerichtet hat. Und diese Altäre markieren seinen Weg und seine geistliche Entwicklung. Wir haben ja als Thema für diese Woche in Geduld laufen und das Ziel erreichen. Und bei Abraham hat man so eine Wegkarte und diese Wegkarte gibt Auskunft über seine geistliche Entwicklung. Nun, einen Altar bauen bedeutet, mit meiner Sache vor Gott hintreten, die Antwort auf alle Fragen von Gott erwarten, vor Gott im Gebet stehen und wissen, Ich bin auf ihn angewiesen. Gott, wenn du dich meiner nicht annimmst, wenn du jetzt nicht mitgehst, dann wird dieser Aufbruch eine Katastrophe. Und so gibt es also im ersten Buch Mose eine schöne Wegkarte im Leben des Abraham. Und sie ist durch Altäre markiert. Es gibt eine Reihenfolge, wie diese Altäre aufgestellt werden. Jeder Ort kann dabei zur Endstation werden, obwohl das nicht so gedacht ist. Kein Ort ist schon der Himmel. Abraham ist immer weitergezogen. Den ersten Altar sehen wir in 1. Mose 12, die Verse 5 bis 7. So nahm jetzt Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, zogen aus, um in das Land Kanaan zu reisen, und kamen in das Land. Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche, More. Sie wohnten aber in der Zeit Kanaaniter in dem Land. Und da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Der erste revolutionäre Schritt oder die erste revolutionäre Sache steht schon in Vers 5. Er kam in das Land. Abraham ist aufgebrochen, losgezogen und tatsächlich im Land angekommen. Es blieb nicht beim Vorsatz, beim halbherzigen Vorhaben. Er kommt wirklich an. Ein Aufbruch, über den er nicht nur nachgedacht hat, sondern tatsächlich vollzogen. Und Sichem ist der Ort, wo er diesen Altar baut. Es ist der Ort der Ankunft. Terach, sein Vater, das war der Umwender gewesen. Der Name wird verschieden wiedergegeben. Eine andere Übersetzung, die ich auch gefunden habe, dass Terach mit Station übersetzt wird oder mit Verspätung. Soll ja einen Zusammenhang geben da, ne? Der Mann hatte auch einen Aufbruch begonnen. Aber dann hat er sich in Haran niedergelassen, ist hängen geblieben, das Unternehmen stockt und wird abgebrochen. Es muss ihnen gut gegangen sein, da wo sie sich niedergelassen haben. Denn der Text sagt, dass sie eine ganze Menge Habe und Leute erworben und besessen haben. Für Terach wird Haran zur Endstation. Da passt es für ihn, so bleibt er da. Abraham lässt sich rufen, bricht auf, zieht aus und kommt an. Übrigens ganz spannend, es ist schwieriger, nach einem abgebrochenen Unternehmen noch einmal aufzubrechen, als wenn man nur den ersten Schritt zu setzen hat. Und so geht es bei ihm weiter als bis zum Vornehmen, bis zu guten Vorsätzen, zum Vorhaben. Wie gesagt, und er redet nicht nur über die Sache, denkt nicht nur nach, sondern tut sie und setzt die entscheidenden Schritte. Und dann lesen wir in Vers 7, dass Gott ihm erschien. Eine vertiefte Gottesbeziehung kommt erst als Folge des Gehorsams. Begegnung aus dieser Bewegung. Übrigens, dass Gott ihm erschien, das ist nicht ein innerseelischer Vorgang. Er hat wirklich eine Gottesbegegnung gehabt. Ich bin so naiv, das anzunehmen, dass Gott sagt, ja, ich bin dem Abraham erschienen, ich bin ihm begegnet. Er hat mich kennenlernen dürfen, ganz persönlich und nicht nur innerseelisch. Ich bin oft in Israel unterwegs gewesen und manchmal, wenn wir durch die Wüste Negev gefahren sind, dann haben wir auch so Guides gehabt, die uns dann Wüstenmystik beibringen wollten, so in einer gewissen Art. In der Wüste, da wächst der Glaube. Ich habe gesagt, in der Wüste wächst bei mir der Durst. Und wenn ich Ihnen dann den Text hier vorlese, also in eurem Alten Testament, da steht das direkt so drin, dass Gott dem Abraham erschien. Ja, und dann kringeln die sich. Liebe Leute, entweder es ist so gewesen, wie es war, dann ist es das Atemberaubendste, was es gibt, oder es hat nicht stattgefunden, dann ist es belanglos, darüber zu sinnieren. Nein, Gott erschien ihm, spricht ihn an, redet ihn an, zeigt sich ihm. Und dieser Mensch Abraham nimmt das wahr und lässt sich darauf ein. Aber dann wird gesagt, dass er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar baute. Und da wird es natürlich spannend, wenn man sich die Umgebung anschaut. Die Stätte, die hier erwähnt ist, Makom, das war eine Kultstätte der Kanaaniter. Die lag außerhalb der Siedlung bei dem Terebintenhain. Und dieser Hain More ist interessant, denn More bedeutet Leerer. Also ein Hain oder Bäume, die Leerer sind. Was sind das für Bäume? Was ist das für ein Hain? Was ist das für ein Baum? Nun, unter diesen Bäumen ließen sich die Seher nieder, die Gottesmänner, die Orakel verkündet haben. Dieser Hain, diese Bäume, das ist eine kanaanitische Kultstätte, wo die Seher den Menschen, die sie aufsuchten, die Wahrheit über die Gottheit verkündigten. Wir kennen übrigens heute auch wieder solche Kraftorte, Haine, mystisch aufgeladene Orte. Und aus dem Rauschen der Zweige verkündigen die Seher Ratschlüsse der Gottheit, sagten die Zukunft an und so weiter. Und da baut Abraham einen Altar. Habt ihr das Setting? Ich finde das urspannend. Genau hier, an dieser kanaanitischen Kultstätte, baut Abraham einen Altar, und zwar dem Herrn, der ihm erschienen war. Mitten in diesem Umfeld, wo wir sagen würden, esoterisch, magisch, okkult, dämonisch, aufgeladen, verseucht, mitten in dem Umfeld, wo andere Götter, Geister und Mächte angebetet werden, mitten unter ihnen baut Abraham einen Altar für den Gott, der ihm erschienen war. Das ist ein ziemliches Wagnis, gewaltiges Risiko. Also Abraham ist nicht nur ein Nomade, der herumgezogen ist. Wir haben bei diesem Mann von Anfang an immer auch Sendung mit zu bedenken. Er ist Wanderer, er ist Fremdling, aber er ist vor allem auch ein Bote. Und Zusagen des Segens, wo Gott ihm sagt, ich mache etwas aus dir, ich mache dich groß, durch dich kommt Segen für die Welt, ich schütze dich und alle, die dir fluchen, stehen auch unter meinem Fluch. Aber der Segen, der ihm versprochen wird, das war nicht einfach nur privat. Nicht nur das eigene kleine Leben wird gesegnet. Als Gott den Abraham herausgerufen hat, ihm die Zusagen macht, schickt ihn auf eine Wanderung und die führt ihn zu den Menschen. Und er lässt sich immer wieder mitten unter ihnen nieder, hält inne und mitten unter den Leuten, und sei es in einer kanaanitischen Kultstätte, dem Herrn, den Gott, den er kennt und der ihm erschienen ist, Altäre zu bauen. Also nicht nur persönlich gesegnet der Mann. Er hat auch eine Berufung gehabt, mitten in einer heidnischen Umwelt, Umgebung, da anzufangen, den Namen Gottes laut werden zu lassen. Wenn du so willst, Mission beginnt spätestens bei Abraham. Ob es Altäre waren, auf denen Opfer dargebracht wurden, ist schwer zu sagen. Erwähnt werden sie nicht. Vielleicht sind es einfach Denksteine, die ihm und anderen bezeugen, das ist die Botschaft jetzt von einem anderen Gott. 1. Mose 12, Vers 8, der nächste Altar brach auf von dort ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. In Bethel steht ein zweiter Altar. Bethel ist auch wieder ein spannender Ort. Wer nach Bethel gehen will, muss bergauf gehen, denn in Bethel ist man dann oben. Bethel ist ein Ort in der Schrift, wo etliche Gestalten der Schrift Visionen und Träume geschenkt bekommen haben. Ein sehr inspirierender Ort. Braucht ihr nur an den Jakob denken, den Bethel die Himmelsleiter gesehen hat. Aber jetzt kommt ein spannendes Moment eben dazu. Den Namen des Herrn anrufen heißt nicht nur im Gebet vor Gott stehen, sondern es heißt vom Sprachlichen her ausdrücklich den Namen des Herrn ausrufen. Anrufen ist uns vertraut. Gott, ich brauche dich. Ich bin in deinem Namen aufgebrochen. Ich habe es gewagt, bin ausgezogen aus meiner alten Heimat und jetzt bin ich mit dir unterwegs. Du hast mir Zusagen gemacht und ich erlebe, dass du dich daran hältst. Ich brauche dich auch weiterhin. Aber es geht, wie gesagt, weiter. Er ruft den Namen des Herrn nicht nur an, sondern er ruft den Namen des Herrn aus, macht den Namen des Herrn bekannt, und das nennt man eben Mission. Und eigentlich ist es eine völlig logische Angelegenheit. Da kommt dieser Fremdling daher, lässt sich in unserer Mitte nieder, und eins der ersten Dinge, die dieser Zugereiste tut, er baut einen Altar. Und ganz klar ist die Frage sofort da: Für wen ist dieser Altar? Wem opferst du? Wen betest du denn an? Und schon muss er sich erklären. Eine Steilvorlage für Evangelisation oder Mission. Also den Namen des Herrn nicht nur anrufen, sondern den Namen des Herrn bekannt machen, ausrufen, deutlich machen. Dann gibt es einen dritten Ort im Leben des Abraham, wo er einen Altar baut, das ist Hebron. Wir lesen das in 1. Mose 13, Vers 18. Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. 1. Mose 18 wäre auch noch interessant hier zu lesen. Hebron ist ein Ort, da geschieht sehr viel. Es liegt auch oben, 935 Meter Seehöhe. Hebron ist ein Ort des Sieges und der Fruchtbarkeit. Es ist der erste Ort, an dem Abraham sich für längere Zeit niederlässt. Auch ein Ort, wo man die abgebrochene Beziehung wieder erneuert. Zurück aus Ägypten. In Hebron entscheidet sich Abraham, den Lot ziehen zu lassen. In Hebron hat Abraham gelernt, dass das Land, grün wie Ägypten, für ihn kein Segensort ist. Und so lässt er sich nieder und entscheidet sich, lieber einfach, lieber etwas staubiger und trockener zu existieren, aber nie wieder so etwas wie Ägypten. In Hebron kommt es zur Begegnung mit Melchisedek. Hebron verweigert Abraham die Angebote, die Geschenke des Königs von Sodom. Da lernt er auch Sterne zählen, glaubt an die Möglichkeiten Gottes. Hebron ist dann auch Bundesort, da wird Abraham Freund Gottes genannt. Dort wird dann auch seine Grabstätte sein. Er kauft die Höhle Machpela, begräbt dort seine Frau Sarah. Und diese Höhle ist sein einziger Grundbesitz, den er als Eigentum hat. Sonst ist er die ganze Zeit umhergezogen. Abraham wird dann von seinen Söhnen Isaac und Ismael in dieser Höhle bestattet. Hebron spricht eine wunderschöne, deutliche Sprache. Sieg, Fruchtbarkeit, der erste kleine Besitz. Abraham ist ein Mann, der am Ort des Sieges schließlich begraben wird. Nicht irgendwo nach Weglaufen und Versagen verscharrt wird, irgendwo am Weg. Sein Leben, das nicht einfach aufhört, sondern das sich vollendet. Er ist ein Mann, der seinen Lauf zu Ende bringt, dem es vergönnt ist, im Alter nicht alles zu ruinieren, was er in frühen Jahren gebaut und geschaffen hat. In Hebron tritt Abraham als Sieger von der Bühne ab. Und das Spannende an einem geistlichen Leben ist ja nicht, ob man gut als Teenager startet, sondern was sagt man denn über dich, wenn du 70 bist, 75, oder redet dann schon lange keiner mehr von dir? Doch, ich habe auch lange Jahre Jugendarbeit gemacht, und das hat immer so einen gewissen Glamour. Ne? Das ist cool, das ist spritzig, flott, manchmal schrill, manchmal schräg. Nur die Teenagerjahre gut hinter sich zu bringen, ist eine Sache. Spannend wird es bei der Sache mit der Partnerschaft. Und dann Familiengründung und Beruf und Betrieb und Aufstieg. Noch aufregender, wenn man dann in die geistliche Midlife-Crisis kommt, sprechen wir noch drüber. Und gleich mal so zum Merken, die zweite Lebenshälfte ist viel gefährlicher als die erste. In der zweiten Lebenshälfte sind viel mehr Menschen gescheitert in geistlichen Dingen als in der ersten. Die Liste derer, die eine abgebrochene geistliche Biografie haben, ist sehr lang. Und das passiert in dieser zweiten Lebenshälfte, wo man es hätte besser wissen, besser machen können. Den Lauf gut vollenden, finishing well. Engel drücken das so praktisch aus. Das ist dem Abraham vergönnt. Er ist am Ort des Sieges und der Frucht begraben. Feigenbaum und Weinstock, Bilder der Süße, der Ruhe und der Frucht. Davor gibt es allerdings noch einen weiteren Ort im Leben des Abraham. Beersheba. Ein Ort, wo man tiefe Brunnen gräbt. Auch dort baut er einen Altar. 1. Mose 21, die Verse 32 bis 34. Und so schlossen sie den Bund zu Beersheba. Und da machten sich auf Abimelech und Pichol, sein Feldhauptmann. Sie zogen wieder in der Philisterland. Abraham pflanzte aber einen Tamariskenbaum in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und er war ein Fremdling in der Philisterland eine lange Zeit. Man schließt einen Bund in Beersheba, beim Schwurbrunnen, auch sieben Brunnen genannt, weil bei dem Bund, dem Schwur, sieben Tiere zur Bekräftigung geopfert wurden. Und da rief er den Namen des Herrn an. Und Luther 1912 hat es direkt noch drinnen stehen, Abraham predigte dort von Gott. Abraham rief den Namen des Herrn aus. Das ist Luther 1912. Dieser Ort gehört zu den späteren Jahren des Abraham. Tiefe Brunnen. Ein Bild dafür, dass frisches Wasser aus der Tiefe herkommt. Frisches Wasser dann kommt, wenn man in die Tiefe gräbt, wo man still werden kann. Der Baum, unter dem man sich niederlässt, der Ort des Nachdenkens, wo man eintritt in die verborgenen Dinge Gottes, nicht die verbotenen, aber die verborgenen, das, was nicht an der Oberfläche herumliegt. Nach der Wanderung in die Weite, Beersheba, ein Ort, wo man auch Tiefe lernt, damit man vor lauter Frucht und Segen nicht zum Problem wird. Frucht, Segen, Weite kann auch zum Fluch werden. Wir wissen, wie das so läuft, ne? Man lernt Gott gut kennen. Und weil man ihn gut kennt, hat man auch etwas über ihn zu sagen, hat eine Botschaft. Wenn man eine Botschaft hat, kommen die Anfragen, kommen die Einladungen, man kommt herum. Und weil man so viel für Gott unterwegs ist, wird die Zeit mit Gott immer weniger. Still und ruhig werden vor Gott, das ist dann auf einmal angefochten. Man gräbt nicht mehr tief, weil man ständig damit beschäftigt ist, das Wasser auf verdurstendes Land in die Weite zu spritzen. Das ist der Fluch des Segens. Man erlebt viel Gott mit Gott, lernt diesen Gott richtig gut kennen, hat dann wirklich was zu sagen, aber vor lauter Segen wird das Hören immer weniger. Vor lauter Sagen immer weniger hinhören. Wasser fürs weite Land ohne Brunnen in der Tiefe, das kann zum Problem werden. Aber Abraham lernt's. Beersheba, der Schwurbrunnen, die tiefen Brunnen, aus denen frisches Wasser kommt, damit es nicht abgestanden und routiniert sein muss. Und dann auch interessant vom Text, er ruft den Herrn wieder nicht nur an, sondern predigt von dem ewigen Gott. Und hier taucht im Text der Name Jahwe auf. Ich bin, der ich bin. Jesus Christus im Alten Testament schon sichtbar. Elohim ist der Schöpfergott. Aus seiner Weisheit und Macht ist alles geworden. Jahwe ist dann nicht der Gott, der über der Schöpfung steht, sondern der in diese Schöpfung eintritt, zu helfen, zu heilen, zu retten, zu erlösen, zu führen. Gott, der nahe kommt. Jahwe ist der Gott, der sich in die Verhältnisse hineinbegibt, ins Irdische eintritt, und dem baut er einen Gott, einen Altar in Beersheba. Er erfährt Gott nicht nur als Chef oder Boss, der Aufträge für ihn hat, sondern als Gott, der hereinkommt, um zu helfen. Und der letzte Altar steht dann auf dem Berg Moria in 1. Mose 22. Das ist der Ausdruck für den Höhepunkt einer geistlichen Entwicklung. Ich gebe Gott die Gabe, meinen Sohn Isaak zurück, damit mir diese Gabe nicht zum Verhängnis wird. Abraham hat schon ein paar Mal in seinem Leben gemeint, es besser zu wissen, hat es aber dann doch nicht besser gemacht. Ich gebe Gott meinen Sohn zurück, damit die Gabe nicht zum Götzen wird und über der Gabe Gott als Geber nicht vergessen wird. Wenn Gott ihn wirklich als Opfer nehmen will, er weiß, was er tut. Und wenn er ihn sterben lässt, er kann ihn aus dem Tod erwecken. Es ist sehr schön, dass Abraham wirklich dahin gekommen ist, dass er sagt, ich verstehe nicht immer alles, was du mir sagst, aber ich werde es nicht mehr besser wissen wollen. Und so baut er diesen Altar und sagt Gott Danke. Und Gott sagt Danke auch. Schau dort hinüber, im Gestrüpp ist ein Widder. Da ist ein Gestrüpp für das Brandopfer, nimm den. Ich brauche deinen Sohn nicht. Schöner Vorschatten natürlich darauf, dass Gott eines Tages seinen eigenen Sohn geben wird. Das ist also seine Wegkarte im Leben Abrahams, markiert durch Altäre, die er baut, wo er den Namen des Herrn nicht nur angerufen, sondern vor allem ausgerufen hat. Und wo er auch unterwegs ist. Jesus ist der, der mitgeht. Jahwe. Und weil er mitgeht, haben wir immer eine Heimat. Denn bei ihm sind wir zu Hause. Egal, wo wir sind. Amen. Wir singen miteinander das Lied Nummer 338. Sag Ja zu Gottes Wegen. Ich möchte noch mit uns beten, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, für deinen Dienst an unseren Herzen. Danken dir für dieses Beispiel des Abraham, die Stationen in seinem Leben, die Entwicklung, die Reise und vor allem, dass immer dir die Ehre gegeben wird, dir die Altäre errichtet werden, dir das Lob geopfert wird, dein Zeugnis bekannt gemacht wird, dass man ankommen darf im Land und dass man mitten in schwierigen Verhältnissen einen Altar bauen darf, um dich auszurufen, deinen Namen bekannt machen darf und dass es diese Verheißung gibt, dass man auch am Ort des Sieges begraben werden kann und nicht am Ende alles ruinieren muss und dass man dazu tiefe Wasser braucht, tiefe Brunnen, tiefe Begegnung mit dir und am Ende diese herrliche Sache, Vater, ich weiß nicht, was du vorhast, aber was immer du machst es gut und wenn du dabei bist, habe ich immer Heimat, auch in der Fremde, denn du bist mein Zuhause. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus Christus. Und wir beten mit den Worten, die du uns erlaubt hast, zu beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Vielen Dank, Herr Schneck, für die eindrückliche Botschaft, wie ein Gott hingegebenes Leben doch im Segen sein kann und dass der Glaube in Bewegung hält. Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst, nächste Woche wieder um 9.45 Uhr. Und wir laden Sie auch ein zu den Bibelarbeiten von Kurt Schneck. Das gilt jetzt an unsere auswärtigen Gottesdienstbesucher. Kurt Schneck wird Immer morgens um 9:45 Uhr und abends um 19 Uhr Bibelarbeiten halten. Wenn Sie gerne dazu kommen möchten, dann bitte melden Sie sich über unsere Rezeption an. Dann wird Kurt Schneck uns noch den Segen zusprechen.
Ich habe ein Segenswort gewählt aus dem Hebräerbrief, wo wir auch die Lesung her hatten, Hebräer 13, ab Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.